Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Falter-Radio-Spezial. Wir sitzen heute nicht in der Marc-Aurel-Straße in der Falter-Redaktion, sondern ein paar Schritte weiter im Ministerbüro der Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP. Claudia Tanner hat angerufen, nachdem ich in einer Live-Sendung gesagt habe, es findet keine sicherheitspolitische Debatte statt. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter. Mir gegenüber sitzt Martin Staudinger, auslandspolitischer Redakteur des Falter. Und da haben wir uns beide gedacht, dann führen wir doch diese außenpolitische Debatte. Und wir haben eine Einladung bekommen, hier bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank, Frau Ministerin.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen noch einmal im Verteidigungsministerium.
Wir haben uns gedacht, wir beginnen gleich einmal mit einer grundsätzlichen Frage. Donald Trump deutet an, dass er die NATO jetzt nicht mehr unterstützen möchte. Putin hat nach wie vor Hunger auf westeuropäisches Land. Was genau bringt uns die Neutralität in so einer Situation? Wir sollen ja über die Neutralität nicht mehr diskutieren, wir sollen sie nicht in Frage stellen, hat der Bundeskanzler gesagt, die Debatte war beendet. Was genau ist der Vorteil der Neutralität in so einer geopolitischen Situation?
Na, das, was wir machen müssen, ist, dass wir einfach den verfassungsrechtlichen Vorgaben nachkommen. Und das steht drinnen, wir haben unsere Neutralität, die ja eine militärische ist, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen. Und das war auch der Grund, als ich Sie, Herr Dr. Klenk, gehört habe in dieser Fernsehsendung und Sie gemeint haben, man hört nichts von Claudia Tanner, es tut sich nichts im österreichischen Bundesheer. Da war mir diese Einladung ganz wichtig, weil sich sehr vieles tut. Wir holen diese Versäumnisse der Vergangenheit auf und wir werden zu einer modernen Armee.
Und noch einmal die Frage, Armin Wolf würde jetzt sagen, das war nicht die Antwort auf meine Frage, was genau kann die Neutralität in so einer Situation bewirken? Wir sind möglicherweise umgeben von europäischen Staaten, die sich gegenseitig den Beistand versichert haben, von NATO-Staaten, die sich den Beistand versichert haben und jetzt sagt Trump, wir unterstützen euch nicht, so wie ihr das wollt und er würde sogar Länder ermutigen anzugreifen. Was machen wir jetzt mit unserer Neutralität? Mit der weißen Fahne wacheln und sagen, es kommt eh keiner?
Nein, die Neutralität allein schützt uns nicht, sondern das ist das österreichische Bundesheer, das uns schützt. Um ein Beispiel zu nehmen, es braucht uns ja gar niemand anzugreifen. Aber wenn ich keine Fähigkeiten in der Luftverteidigung habe, dann kann auch schon eine fehlgeleitete Drohne ausreichen. Und da müssen wir in der Lage sein, die Österreicherinnen und Österreicher zu schützen. Und damit haben wir seit Beginn meiner Amtszeit auch begonnen.
Ich glaube, dazu kommen wir dann eh noch zu den jüngsten Beschaffungen. Dürfen wir vielleicht noch bei einem Szenario bleiben, das nicht ganz unwahrscheinlich ist. Trump gewinnt in Amerika. Russland beginnt zum Beispiel im Baltikum hybride Operationen zu machen. Man kann sich vorstellen, in Estland, da ist ein Anteil von 25% russischstämmiger Bevölkerung. Dort bildet sich eine Separatistenbewegung, die sagt, wir wollen zu Russland zurück. Europa, sprich die europäischen NATO-Staaten, sagen so, wir verstärken jetzt die Truppen dort oben und sagen, Österreich, bitte helft uns. Was machen wir da?
Das, was auch im Gesetz eben vorgesehen ist, und das ist ja bekannt, was auch die Ausformung der Neutralität nach der Verfassung heißt. Das heißt, wir dürfen uns nicht beteiligen an Kriegen, wir dürfen es nicht zulassen, dass fremde Truppen stationiert sind und keine der Kriegsparteien eben auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Das, was wir aber machen müssen und was in der Vergangenheit zu wenig passiert ist, ist, das österreichische Bundesheer überhaupt in die Lage zu versetzen, in einem Fall, der eine Bedrohung aus welchem Bereich auch immer auslesen könnte, dann auch den entsprechenden Schutz der österreichischen Bevölkerung zu garantieren. Und das würden wir tun.
Aber es wäre nicht denkbar, in einem Fall, der europäische Solidarität verlangt, zu sagen, wir treten einen Schritt aus unserer militärischen Neutralität heraus.
Zwei Dinge muss man unterscheiden. Das ist die Frage des Bündnisses, weil das ist ja die wichtigste Ausformung, dass man in keinem Bündnis beitritt, wie es zum Beispiel die NATO ist. Aber was sich ja verändert hat mit dem Beitritt zur Europäischen Union, mit der entsprechenden Ausformulierung auch des Paragraphen 23j, ist, dass wir eine Beistandsverpflichtung haben im Rahmen der Europäischen Union. Wie diese im Falle des Falles erfüllt wird, das obliegt uns, dem jeweiligen Staat, wir sind nicht die einzig militärisch Neutralen, ja auch selber. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, durchaus zu unterstützen, Beistand zu leisten, auf humanitäre Art und Weise. Das ist eine Entscheidung, die dann eben gefällt werden müsste.
Aber nicht auf militärische?
Nein, das würde ich zu diesem Zeitpunkt eben so nicht machen, wenn ich in Verantwortung wäre, weil es viele andere Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung auch gibt. Ja, wir erleben das ja auch jetzt, wie notwendig das ist, im Kriegsfall zu helfen.
Wenn wir vielleicht einmal weggehen oder die Verfassung beiseite lassen, theoretisch, rein inhaltlich, was würde dagegen sprechen, dass Österreich sich noch näher an die NATO anbindet? Wir haben ja schon eine gewisse Anbindung über die PfB, wie Österreich der Einsatz im Kosovo findet und der NATO-Kommando statt letztlich. Was wäre der Nachteil, der NATO beizutreten?
Formuliere es vielleicht anders und bemühe jetzt nicht noch einmal die verfassungsrechtlichen Gegebenheiten. Ja, ich bin ja auf die Verfassung ja auch angelobt. Ich glaube, gerade jetzt, wo wir sehen, dass die Kriegsherde, die Krisenszenarien mehr werden, gibt es ja auch Vorteile, die eine militärische Neutralität ausmacht. Und kann man das Beispiel hernehmen, der vielen Institutionen, Organisationen, die hier in Österreich, vorwiegend in Wien, auch angesiedelt sind. Am Ende des Tages sollte ja doch auch immer das Ziel des Friedens und der Weg dorthin eine Möglichkeit ausmachen. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn es nicht nur Staaten gibt, die in militärischen Bündnissen sich finden, sondern eben militärisch neutral sind. Und Sie haben es angesprochen, mir tut es immer weh, wenn man davon spricht, dass wir in Österreich Trittbrettfahrer sind. Sie haben die Partnerschaft für den Frieden angesprochen. Sie haben insbesondere den wichtigen Einsatzraum des Westbalkans angesprochen und insbesondere im Kosovo. Wenn wir uns die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz anschauen, unsere wichtigsten Missionen sind eben KFOR im Kosovo, EUFOR Althea in Bosnien und das drittgrößte Kontingent ist im Libanon, weil erst kurz vor Weihnachten die Kontingente auch dort besuchen. Das ist ein qualitativer und quantitativer sehr hoher Beitrag, den wir da leisten. Und so war jetzt der deutsche Kollege auch gerade da, der hat diese Zahl ja auch noch einmal ventiliert. Das heißt, wir leisten einen sehr großen Beitrag und sind auch ein glaubwürdiger Partner.
Das sind friedenssichernde Maßnahmen.
Ja.
Jetzt sagt aber Ihr deutscher Kollege, den Sie gerade angesprochen haben, wir müssen kriegstauglich werden, hat dieses Wort in den europäischen Diskurs gebracht. Ist Österreich kriegstauglich?
Es geht vor allem bei uns in Österreich darum, dass wir verteidigungsfähig sind und uns daher stark machen müssen als österreichisches Bundesheer für den Frieden.
Das ist ein netteres Wort für kriegstauglich, oder?
Nein, ich weiß nicht. Es hat ja jeder seine Formulierungen. Ich habe mit meinem Kollegen, mit Boris Pistorius, auch darüber gesprochen. Die verfassungsrechtliche Situation ist eine andere, die historische ist eine andere. Und jeder verwendet auch seine Formulierungen. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, was insbesondere kriegstüchtig zu werden, das war die genaue Formulierung. Und er hat auch gesagt, was er meint damit, weil es war ja nicht nur in Österreich so, dass wir uns auf einer Insel der Seligen gefühlt haben und die Verteidigungsbudgets nach unten gefahren haben. Das war in Wahrheit ja überall in Europa so.
Was ist denn für Sie die wahrscheinlichste konkrete militärische Bedrohung für Österreich?
So wie es unsere Experten im letzten Risikobild auch ausgearbeitet haben, dass eine Eskalation eintritt. Eine Eskalation, die wir ja jetzt gerade auch die letzten Tage irgendwie befürchtet haben, oder ich befürchte das. Ja. Ich finde es besorgniserregend, diese Aussagen, die in Frankreich getroffen worden sind, wo eben die Aussage da war, Soldaten dort an die Front zu schicken. Nebenbei, diejenigen, die diese Aussagen treffen, sind niemals diejenigen, die dort dann an der Front stehen. Das ist die größte Gefahr einer Eskalation.
Das wäre eine Eskalation, die quasi von einer noch stärkeren Beteiligung Europas am Krieg in der Ukraine ausgeht.
Daher war es auch wichtig, dass meiner Meinung nach, dass der NATO-Generalsekretär, auch wenn es nicht notwendig wäre, aber sehr klare Worte auch gefunden hat. Und wie gesagt, auch Boris Pistorius hat er sehr klar auch gesagt, was er davon hält, Boots on the Ground Team.
Wir haben uns natürlich ein bisschen erkundigt über die neuen Beschaffungen und eigentlich ist so, was man hört, dass die Einschätzung, dass das sehr durchdacht und strategisch durchaus angemessen ist, was da jetzt passiert, also Pandur, Skyranger etc. etc. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie jetzt haben oder braucht es da letztlich doch noch mehr? Wir stehen jetzt bei 0,9%, glaube ich, Verteidigungsbudget, ein bisschen drüber. Wir sollten auf 1,5 kommen. Der NATO-Standard ist bei 2. Reichen die prognostizierten 1,5 bis 2032?
Es freut mich, dass es gesehen wird, dass das nach einem sehr klaren Plan abläuft, der bis zum Jahr 2032 und darüber hinaus, es ist ein Plus dabei, auch geht. Wir haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Staaten, wenn ich nicht nur den Anteil am Bruttoinlandsprodukt betrachte. Wir haben eine gesetzliche Grundlage, das Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz, das eben aussagt, dass alljährlich die Budgetmittel auch steigen werden für das Bundesheer. Und entlang dieser Tangente findet der Aufbau statt in diesen drei Bereichen. Eines, was die Mobilität zu Luft zu Lande anbelangt, die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten anbelangt und dann alles, was die Infrastruktur auch anbelangt. Wir müssen auch immer mitentwickeln, parallel dazu die personelle Komponente. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und es dauert schon eine Zeit, die Versäumnisse der Vergangenheit auch aufzuholen. Das heißt Mission Vorwärts, das ist ein konkreter Aufbauplan, um uns in die Lage zu versetzen, die Österreicher eben zu schützen.
Sie haben gerade den Elefanten im Raum angesprochen, die personelle Situation. Aktuell hat das Bundesheer ungefähr 14.200 Soldaten in Uniform. Dazu kommen 7.000 Grundwehrdiener pro Einrückungstermin. Wann die Zahlen jetzt nicht ganz exakt sind, aber es ist, glaube ich, die Größenordnung. Es gibt 35.000 Soldaten mit Milizbeorderung, von denen üben aber wieder nur ein Bruchteil. Das sind die Offiziere, die Unteroffiziere, ungefähr 6.000 zusammen und einige Chargen, die gestellt sind. Reicht das, um die ganze Ausrüstung, die jetzt angekauft wurde, wirklich zu nutzen, zu bespielen?
Ich fange vielleicht bei etwas ganz Wichtigem an, was die Österreicherinnen und Österreicher, wo sie einfach ein kluges Händchen bewiesen haben, als die Volksbefragung am 20. Januar 2013 zur Wehrpflicht stattgefunden hat. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir pro Jahr in etwa 16.000 Grundwehrdiener, und die machen ja die Basis aus für die Berufssoldaten und auch für die Miliz, haben und die ein halbes Jahr sozusagen davon überzeugen können, dass das Bundesheer ein attraktiver Dienstgeber auch ist. Das ist die eine Sache. Aber Sie sprechen es genau richtig an. Das wird die größte Herausforderung werden im personellen Bereich. Das ist ja nicht nur bei uns so, im öffentlichen Dienst so, sondern egal in welcher Branche. Sie schauen, dass das entsprechend ausgebildete Personal auch zu finden. Da haben wir mit mehreren Maßnahmen begonnen. Wir müssen das, damit eben das nicht passiert, dass wir das Gerät da haben und dann nicht die entsprechend ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten haben, muss das parallel entwickelt werden. Wir haben den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen ins Leben gerufen. Seit 1. April haben Frauen dieselben Voraussetzungen. Muss man sich mal vorstellen, das ist 25 Jahre übersehen worden. Die ersten Frauen, eine Handvoll mutiger, sind 1998 zum Bundesheer gekommen. Wir haben es dann aber dann über 25 Jahre ganz einfach gemacht. Ne? Wir haben gesagt, du musst zum Heerespersonalamt fahren, da musst du erst einmal schauen, dass du körperlich dementsprechend fit bist. Wir haben ihnen kein Bild gegeben, so wie bei jedem anderen jungen Mann, geh in eine Stellungsstraße, da wird geschaut, bist du geistig und körperlich eben dementsprechend fit und dann kannst du mal anschauen, wie das ist. Das ist auf Interesse schon gestoßen. Es sind mittlerweile ja schon auch Soldatinnen eingerückt nach diesem Modell des Freiwilligen Grundwehrdienstes. Wir haben zusätzlich ein Modell ins Leben gerufen, das nennt sich Mein Dienst für Österreich. Das heißt, nach den 6 Monaten, 3 Monate anzuschließen, kriegt man im Monat dann 3.000 Euro netto bezahlt. In etwa macht während dieser Zeit insbesondere die sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätze an den Grenzen. Wird auch gut wahrgenommen pro Jahr in etwa 800, die wir da zusätzlich auch bekommen. Wir haben eine weitere Maßnahme gesetzt im Bereich mit einer Verordnung im Bereich der Teiltauglichkeit, weil wir gesehen haben, dieses Level, das wir da anlegen, ja, in Kombination der schwächeren Geburtenjahrgänge in Kombination damit, dass einfach die Jugend, muss man noch viel früher ansetzen, bei den Kindern schlichtweg auch nicht mehr körperlich so fit ist, dass sie die eine oder andere Belastung über die Jahre auch psychisch festsetzt. Kurz zusammengefasst, ein Bündel an Maßnahmen und da ist auch noch mehr notwendig. Sie wissen ja, dass es das Beamtenministerium gibt, das insbesondere mit der Besoldung auch zu tun hat. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Ich glaube, da müssen wir noch mehr machen, nicht nur bei uns, sondern generell im öffentlichen Dienst, dass wir auch in der Besoldung eine Vergleichbarkeit mit der Wirtschaft erreichen. Das ist zum Beispiel in so Bereichen wie im Cyberbereich, im IT-Bereich, da sind wir einfach nicht vergleichbar. Wenn ich mir jetzt anschaue, letztes Wochenende Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns und dort geht dann Gassenbeste im Übrigen eine Frau Wachtmeister, wie nicht das erste Mal. Und die geht dann für 1.500 Euro, ist sie diejenige, die eine Gruppe, eine Kompanie anführt, die vielleicht für die Ausbildung der Grundverdiener zuständig ist, mit 1.500 Euro netto. Nehmen wir jetzt einmal einen anderen Vergleich her, nicht aus der Wirtschaft, sondern aus dem öffentlichen Dienst, womit beginnt ein ausgebildeter Polizist. Also wir haben auch im Besoldungsbereich noch Luft nach oben. Ich nehme vielleicht noch ein positives Beispiel. Diese Beschaffungen, die auch angesprochen worden sind, jetzt die zahlreichen, führen schon noch dazu, dass wir auf Interesse stoßen bei Personal. Ich nehme das Beispiel der Hubschrauber her. Dort wird ja 36 neue Hubschrauber, die nach und nach jetzt in Österreich auch landen, für die verschiedensten Szenarien eingesetzt werden. Natürlich für den Katastrophenschutz, die mit Medevac ausgestattet werden. Und das hat dazu geführt, 36 werden es insgesamt sein, 12 davon werden in Eigen im Ennstal stationiert sein. Das hat, bevor wir mit der Personalwerbung noch begonnen haben, dazu geführt, dass jetzt zahlreiche Techniker, diejenigen, die Piloten werden wollen, da schon gemeldet haben. Also auch das ist etwas, das uns durchaus positiv stimmt. Aber Sie haben natürlich recht, das wird die Herausforderung der Zukunft.
Es bleibt eben das Problem, 16.000 Soldatinnen und Soldaten ungefähr werden pro Jahr ausgebildet. Sie werden vermutlich durch diese Maßnahmen einige kriegen, aber der Großteil geht dem System verloren, weil das System der Milizübungen, der Verpflichtenden, 2006 abgeschafft wurde. War das gescheit? Das war ja Parteifreund Günther Platter. Und müsste man nicht überlegen, wieder zu einem ähnlichen System zurückzukehren, weil wir ja auch aus Umfragen wissen, dass nur ein verschwindender Bruchteil der jungen Leute tatsächlich Österreich sozusagen mit der Waffe verteidigen würde.
Also was jedenfalls gescheit war, wie vorhin angesprochen, war die Entscheidung für die Wehrpflicht. Dass das nicht nur bei uns in Österreich so war, dass man gesagt hat, den Krieg am Kontinent gibt's eh nicht mehr. Ja, konventionelle Panzerschlachten irgendwo werden nicht mehr stattfinden. Hat ja dazu geführt, dass man heute das Augenmerk nicht Richtung Bundesheer oder Armee gerichtet hat, sondern eben zum Beispiel die Wehrpflicht gänzlich ausgesetzt hat. Das ist ja einhergegangen damit, dass man die 8 Monate Grundwehrdienst verkürzt hat auf die 6 Monate. Die Herausforderung, die wir dann jetzt noch hatten, war, dass wir diese 6 Monate auch nicht zur Ausbildung gänzlich verwenden konnten, weil wir sehr viele Assistenzaufgaben übernommen haben. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wenn man an die Testungen denkt, wenn man an das denkt, wo wir unterstützen mussten eben. Jetzt schaut das so aus, dass wir sowohl auch beim sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der Grenze ganz stark reduziert haben, wie ich damals übernommen habe, waren Grundwehrdiener in Hundertschaften noch an im Grenzeinsatz am heutigen Tag, wenn man die Morgenmeldung vorher angeschaut, waren es 3. Das heißt, diese Zeit müssen wir nutzen. Und wir werden jetzt sehr zeitnah informieren auch über die Maßnahmen, die der Generalstab auch gesetzt hat, was die Miliz anbelangt. Eine Reaktionsmiliz ins Leben gerufen, das hat schon begonnen, wo wir eben entsprechende finanzielle Anreize auch schaffen, damit wir, das heißt dann auf gut Deutsch, die müssen in 48 Stunden für den Fall des Falles dann einrücken, regelmäßig auch üben. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass eine Maßnahme, die mittlerweile, wie lange ist das her, um die 2000er Jahre dazu geeignet ist, den Herausforderungen, die wir jetzt haben, zu begegnen. Wir müssen werben, das tun wir, ja, um Soldaten da zu bekommen und Milizsoldaten zu bekommen. Und die müssen üben. Wenn Sie sich allein nicht anschauen, wir haben im heurigen Jahr geplant, 200 Übungen. Wir werden über die größte, über 6000 Soldaten, Soldatinnen trainieren, jetzt auch näher informieren. Ja, auch in diesem Bereich haben wir sehr vieles schon gemacht und dem wird da noch einiges folgen müssen.
Aber für verpflichtende Maßnahmen sind Sie nicht zu haben?
Derjenige, der sich zur Miliz meldet, der muss ja eh üben. Ja, es ist in der Vergangenheit halt sehr oft ausgefallen. Aber was ich nicht sehe, ist eine Verlängerung des Wehrdienstes von 6 auf 8 Monate. Warum nicht? Was wir jetzt gesehen haben, das ist einfach eine freiwillige Entscheidung. Ist ja nicht mehr so wie früher, ja, wo man eine Gewissensprüfung macht, sondern du kannst dich freiwillig entscheiden dazu. Jetzt haben wir teilweise, und wir haben uns das sehr genau angeschaut, Bundesländer, wo sich bereits über 50%, um Vorarlberg zu nennen, für den Zivildienst entscheiden. Wir wissen aus den unterschiedlichen unserer Umfragen auch, dass diese Entscheidung noch mehr pro Zivildienst ausgehen würde, was zum Beispiel die Verlängerung auch anbelangt. Das alles haben wir mit zu berücksichtigen bei diesen Entscheidungen. Und diejenigen, die davon sprechen, und von diesen 6 auf 8 Monate, und man braucht das unbedingt, wenn ich nur an die Partei von der rechten Seite denke, sind diejenigen, die in ihrer Amtszeit da in diesem Haus überhaupt nichts gemacht haben, weder personell etwas wieder eingeführt, verändert haben, noch im Beschaffungsbereich etwas gemacht haben.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wir haben jetzt einen sehr langen Ritt gemacht, sozusagen in die Personalsituation, in die Ausstattung des Heeres. Aber noch einmal, jetzt, um an die Eingangsfrage zu kommen, was würde inhaltlich gegen den NATO-Beitritt sprechen, außer die Volksmeinung, wenn Sie jetzt sozusagen, oder außer die Verfassung, die man ja auch ändern könnte mit einer Zweidrittelmehrheit. Das ist ja kein Naturgesetz. Was spricht dagegen, dass sich eine Verteidigungsministerin sagt, eigentlich wären wir in der NATO verteidigungspolitisch besser aufgehoben?
Ich persönlich glaube als Politikerin und als Verteidigungsministerin auch daran, dass man eins nicht machen sollte, gegen den Willen des Volkes Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich auch aus der letzten Umfrage weiß, dass die Neutralität 78% der Österreicherinnen und Österreicher für ganz wichtig halten, dann sehe ich überhaupt keinen Anlass, das irgendwie auch nur zu verändern oder anzugehen.
Gut, aber man könnte jetzt, wenn man dem rechtlichen Rahmen einmal kurz verlässt und auch den Meinungsumfragenrahmen und sagt, was ist politisch, was ist für das Land gut, und sagt, wir sind jetzt eine sozusagen Politikerin, die auch einen Weg gehen soll, kann man ja dem Volk auch erklären, dass das vielleicht dem Volk gar nicht so nützt, diese Einstellung. Wolfgang Schüssel hat das, glaube ich, schon vor 20 Jahren gesagt, ne? Der hat gesagt, die Neutralität, das ist so ein Kitsch wie die Mozartkugeln. Hat er da nicht recht gehabt vor 20 Jahren schon?
Also meine Formulierung wäre eine andere, aber das, was wir halt nicht gemacht haben, ja, die Neutralität, das stimmt ja, die schützt uns nicht. Ja, das ist dann das Bundesheer, das entsprechend ausgestattet werden muss, ja, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und was hat man nicht gemacht? Man hat die entsprechenden Mittel auch nicht zur Verfügung gestellt. Das tun wir jetzt. Nein, wir müssen auch tagtäglich erklären, wir haben jetzt 18 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren zur Verfügung, die wir investieren werden. Auch das müssen wir den Österreicherinnen und Österreichern immer wieder erklären, dass jeder Euro, der investiert wird in das österreichische Bundesheer, einer ist, der in ihre Sicherheit auch investiert wird.
Das heißt, Sie schließen sich den Worten des Karl Nehammer an, der sagt, die Neutralitätsdebatte ist sozusagen zu beenden. Sie führt zu nichts. Das will die Bevölkerung nicht, das will die Verfassung nicht. Das will auch die ÖVP nicht. Also sozusagen die Frage des NATO-Beitritts und der Aufgabe der Neutralität.
Der sicher hat da recht, aber ist ganz offen, wir diskutieren ja diese Fragen in Permanenz im Verteidigungsressort. Wir diskutieren die auch auf der Ebene der Regierungschefs. Allein als der Krieg auf den Kontinent zurückgekehrt worden ist, am 24. Februar, hat es eine sehr klare Einigkeit auch gegeben, auch von der österreichischen Bundesregierung, was der Unterschied ist zwischen der militärischen Neutralität und dem, mir ist eh alles gleichgültig. Und wenn wir jetzt schauen, dieser solidarische Beitrag, den wir auf so vielen verschiedenen Ebenen auch leisten, der kann sich sehen lassen, 210 Millionen Euro allein an bilateraler finanzieller Unterstützung über den Staat. Da redet man noch gar nicht über die vielen Maßnahmen, die gesetzt werden, wo wir denjenigen helfen, die fast 90.000, die aus der Ukraine geflüchtet sind, vorwiegend in Familien und Kinder und die vielen Initiativen, die die Österreicherinnen und Österreicher auch da setzen. Das heißt nicht, gleichgültig zu sein. Ich möchte es nochmal sagen, gerade unser Beitrag, das tut weh, wenn man dann sagt, wir sind Trittbrettfahrer. Wie erklären Sie das denn an die 1200 Soldatinnen und Soldaten, die in 15 Missionen tätig sind? Jetzt nehme ich eine her, weil sie ganz neu auch noch ist. Ja. Wir haben eine Herausforderung im Roten Meer, die wir tagtäglich sehen. Die spielt für uns alle eine Rolle. Nicht nur das, was da passiert, wenn die Houthi-Rebellen das eine oder andere haben. Wenn man sich allein vorstellt, dass 70% des Containervolumens genau über den Suezkanal geht. Wir beteiligen uns daran. Diese Entscheidung ist gestern im Ministerrat getroffen worden, geht jetzt hoffentlich eben noch durch den Hauptausschuss. Wir werden dort zwei Offiziere in die Zentrale auch schicken und da auch unseren Beitrag leisten. Also ich glaube, man sollte das wirklich sehen. Und wenn Sie schauen, gerade am Westbalkan, wo wir von Anbeginn an mit dabei waren, das sind Hunderte, die dort stationiert sind und ihren Beitrag auch leisten.
Kommen wir kurz noch zu ein bisschen einer politischen Diskussion, einer sicherheitspolitischen Diskussion. Der Sebastian Kurz hat in seinem Prozess, über den wir jetzt nicht reden wollen, ein Wort fallen lassen, er hat gesagt, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Er wollte den Sigi Wolf einsetzen, der gesagt hat, er ist ein bisschen für mehr Demokratur im Sinne Putins und der Putin, das ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann. Und es gab vor dem Einmarsch in Kiew, aber immerhin schon nach dem Einmarsch der Krim, doch eine gewisse Bewunderung, nicht nur in der deutschen Sozialdemokratie, sondern auch in dem Wirtschaftsflügel der Volkspartei, Stichwort Leitl, für Wladimir Putin. Warum war das eigentlich so? Warum war man diesem Wladimir Putin so erlegen? Und warum sind es manche Politiker in Österreich immer noch?
Bitte, das waren ja nicht nur wir Österreicher, wenn man allein daran denkt. Ich meine, die Münchner Sicherheitskonferenz ist noch nicht so lange her. Und in Wahrheit, wenn man sich rückblickend anschaut, ist man immer gescheiter. Ja? Da hat Putin in Wahrheit ja schon gesagt, was seine Idee und seine Vision ist. Viel wichtiger, als sich mit dem zu beschäftigen, warum in der Vergangenheit etwas war, ist ja, dass wir den Blick in die Zukunft richten. Und ehrlicherweise, mir fehlt eines viel zu sehr. Und das heißt nicht solidarisch mit der Ukraine zu sein, wie gesagt. Mir fehlt der Blick nach vorne, dass wir in den verschiedensten Regionen und ja auch da ja hoffentlich am Ende des Tages Frieden wollen. Dieses unermessliche Leid, das da tagtäglich wir sehen und erleben müssen. Und jetzt bleiben wir mal halt nur auf unserem Kontinent. Aber
welche Rolle spielt ein neutraler Staat da? Welche Rolle sehen Sie, sozusagen, wenn man jetzt politisch denkt, jetzt nicht militärisch, welche Rolle kann eine Stadt wie Wien spielen? Soll sie da eine Konferenz veranstalten aus russischen und ukrainischen Dissidenten oder russischen Dissidenten und ukrainischen Politikern? Da passiert ja relativ wenig. Es gab die Mission von Karl Nehammer, der zu Putin gefahren ist und nach Butscha. Aber was wäre die Rolle Österreichs? Kann so ein kleines Land überhaupt irgendeine Rolle spielen? Oder wäre das ohne dies vermessen?
Also man sieht ja schon, wie wir helfen, nochmal also finanziell und humanitär. Da könnte man wahrscheinlich noch sehr vieles auch aufzeigen. Ich meine, die Schweiz hat ja begonnen schon damit, eine Friedenskonferenz auch auf die Beine zu stellen. Natürlich kann man da immer mehr noch tun. Das steht ja außer Frage. Das hat dann auch von Ihren Kollegen, ich habe das sehr bemerkenswert gefunden, einer Ihrer Journalistenkollegen geschrieben über die Sprachlosigkeit der Diplomatie in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, wir sollten der Diplomatie dann schon auch wieder mehr noch an Stimmen geben. Und ja, das können vor allem auch die militärisch neutralen Staaten.
Aber ist das nicht ein sehr frommer Wunsch angesichts des Umstands, dass fast täglich Kiew bombardiert wird von Drohnen, dass Massaker stattfinden, dass ganze Städte flachgelegt werden, ist das nicht einfach auch eine, sozusagen ein Versprechen, das man überhaupt nicht einhalten kann, weil man mit Putin jemandem gegenüber sitzt, der überhaupt kein Interesse an Verhandlungen hat?
Haben Sie natürlich recht, aber diejenigen, die dort jetzt leiden, die haben genau auch diesen frommen Wunsch. Eines stimmt, ich zitiere jetzt noch einmal meinen Kollegen, es könnte sofort Frieden sein, wenn Putin mit dem, was er damals begonnen hat und was jetzt er gejährt hat zum zweiten Mal, schlichtweg aufhören würde. Das ist schon so. Aber ganz offen, wenn man in der Geschichte zurückblickt, das Ziel muss immer wieder sein, in Frieden, in Freiheit, in Sicherheit auch leben zu können. Uns geht's gut.
Jetzt haben wir im Herbst Nationalratswahlen und eine nicht unwahrscheinliche Variante ist eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ. Mit drei Bundesländern findet das ja schon statt. Die FPÖ ist eine Partei, die für die Aufhebung der Sanktionen eintritt, die einen Freundschaftsvertrag geschlossen hat mit der Partei Einiges Russland von Wladimir Putin, die Gelder genommen hat von Russen, um Abgeordnetenmandate zu kaufen, die, Stichwort Ibiza, russischen Oligarchen nicht noch gerne mal das österreichische Medienwesen verkaufen würde im Austausch mit Steuergeld. Sehen Sie da nicht ein Problem, dass die österreichische Politik, die Außenpolitik, Stichwort Karin Kneißl, wenn man zurückblickt, russlandfreundlich wird und wir in Richtung illiberale Demokratie und Orban marschieren, wenn Ihre Partei mit der FPÖ eine Koalition bilden würde?
Also ich will mich ehrlich gesagt über die überhaupt nicht unterhalten. Ich finde, das passiert generell viel zu viel. Warum tun Sie das eigentlich von der journalistischen Seite her? Ich glaube, der Zugang muss ein gänzlich anderer sein. Wir müssen die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, und wenn ich sage wir, mit unserem Bundeskanzler Karl Nehammer, dass wir die Richtigen sind, die an der Spitze dieser Republik stehen. Warum? Wir haben einen genauen Plan, vor dem haben wir schon sehr vieles auch umgesetzt. Sie kennen den Österreich-Plan, Sie haben jetzt erlebt, das große auch Wohnbaupaket, das jetzt gemeinsam mit dem Koalitionspartner wieder auf den Weg gebracht worden ist. Wir müssen mit den entsprechenden Argumenten auch überzeugen.
D'accord, aber ein wichtiges Signal könnte sein, dass Sie sagen, eine ÖVP, die solche Pläne auf den Weg gibt und die sicherheitspolitisch sich so positioniert, kann mit der FPÖ keine Koalition machen, weil das ist eine russlandfreundliche und putinfreundliche Partei, die ein System wie Orban will, eine liberale Demokratie will. Aber de facto agiert die ÖVP ja in den Bundesländern anders und zeigt, dass Koalitionen möglich sind. Sollte man nicht als Verteidigungsminister genau diese Variante dann ausschließen und sagen, da ist eine rote Linie, da wollen wir nicht drüber?
Also Sie haben schon mitgekriegt, was ich zu dem, ich will ihn nicht nennen, ja, aber was ich zu ihm gesagt habe, insbesondere als Verteidigungsministerin und für die Sicherheit Verantwortliche, also Entschuldigung.
Ihnen, Sie meinen Voldemort-Kickel, oder? Den Namen, den man nicht ausspricht.
Ja, aber wer auf die Idee kommt, ja, wenn wir diese, und Sie haben es eh gesagt, diese furchtbaren Bilder, die wir erleben müssen, insbesondere bei den Bedrohungen aus der Luft, ja, wenn ich an Drohnen denke, wenn ich an fehlgeleitete Drohnen, über das haben wir uns auch schon unterhalten, und der dann vermeint, wir müssen uns davor nicht zu schützen. Ich meine damit die Frage, sind wir dabei bei European Sky Shield? Beschaffen wir auch wieder die Möglichkeiten? Ich meine, wir haben eine Fähigkeitslücke im Luftverteidigungsbereich. Mein Gott, das sind diejenigen, die das Schild der Sicherheit vor sich hertragen. Was sie gemacht haben dort, das kann man ja nachschauen im Innenressort und auch da.
Der, dessen Namen Sie nicht aussprechen wollen, also der Herbert Kickl, der Voldemort der FPÖ, wenn ich es richtig verstehe, der kriegt derzeit mehr Zuspruch als die ÖVP, mehr Zuspruch als die SPÖ. Der hat einen regen Zulauf, auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Kann es nicht sein, dass er sozusagen in der Bevölkerung ein Ressentiment gegen die liberale Demokratie abholt, dem zu wenig entgegengesetzt wird?
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mir ist es lieber, die gewinnen jetzt irgendwelche Umfragen und wir gewinnen dann die Wahlen.
Glauben Sie das, dass die ÖVP die Wahlen noch gewinnt?
Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir diesen Anspruch stellen müssen. Warum nehmen alle hin, dass diejenigen gewinnen werden? Das kann ja nicht der Zugang sein. Der Zugang muss der sein, dass sie im Zuge einer Wahlbewegung, und ich meine, wir sind sehr viel mit den Menschen unterwegs, aber Sie haben was ganz was Wichtiges gesagt. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass wir in einer Demokratie leben, in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit, dass das keine Selbstverständlichkeit ist? Was meine ich damit? Wir haben uns jetzt über die Neutralität unterhalten. Wir haben uns viel zu wenig nur unterhalten um die umfassende Landesverteidigung, um die geistige Landesverteidigung. Was sind eigentlich die Werte, um die es geht, die wir verteidigen sollten? Ist das selbstverständlich? Ist das nicht selbstverständlich? Da haben wir eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und die haben wir uns auch angenommen. Ich meine, die geistige Landesverteidigung ist von der Zuständigkeit klarerweise woanders angesiedelt, aber es ist uns das erste Mal gelungen, gemeinsam mit dem Bildungsressort, dass sich das wieder in den Lehrplänen findet, dass man eben genau darüber mit den Jungen auch spricht. Wir müssen das alles erklären können. Wir haben ein ganz großartiges Projekt im Heeresgeschichtlichen Museum laufen, wo Schulklassen eine Führung durchs Museum haben, wo man insbesondere den Ersten Weltkrieg dann auch darstellt und einen Connex auch herstellt. Wie geht es Kindern im Krieg? Was tut sich in der Ukraine? Unter Einbindung auch derjenigen, die an der Front waren in der Ukraine und unter Einbindung derjenigen, die daher nach Österreich auch geflüchtet sind. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Da haben Sie vollkommen recht.
Man hat aber manchmal trotzdem den Eindruck, dass vielleicht die Interessen der Raiffeisen international doch auch mehr Rolle spielen in der österreichischen Regierungspolitik als die geistige Landesverteidigung. Kann das sein?
Wie kommen Sie da drauf?
Naja, wenn man sich manche Äußerungen anschaut oder die jetzt kürzlich wieder die Frage, ob die Raiffeisen von der Liste der terrorunterstützenden Organisationen gestrichen wird.
Ich verstehe eines nicht, ja, warum man eine Institution herausnimmt und vor den Vorhang holt. Das verstehe ich einfach nicht. Ja.
Naja, weil sie eine sehr bedeutende
ist. Da haben Sie recht. Ja. Und man muss sich auch als Europäische Union schon auch die Frage stellen, vom wirtschaftlichen her, das war es. 13. Sanktionspaket, inwiefern greift das, inwiefern ist das eine und andere davon auch geeignet, einen nachhaltigen, auch wirtschaftlichen Einfluss zu haben dort in Russland. Also diese Fragen sollte man sich ja durchaus öfter stellen als ein Institut.
Aber stellen wir ein paar so wirtschaftspolitische Fragen. Sebastian Kurz ist damals mit einigen Wirtschaftsleuten, René Benko, wir haben Seele nach Moskau gefahren, die berühmte Reise zum großen Chef, wie der Thomas Schmidt ausgesagt hat. Zum Beispiel diese Gaslieferverträge, die unterzeichnet wurden. Der damalig zuständige Finanzminister Schelling hat jetzt einen Beratervertrag von der Gazprom bekommen. Schüssel war im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns. Kern war bei der Staatsbahn. Kneißl kriegt jetzt ein Mandat. Sehr viele, die in der Regierung waren. Gehen wir es nicht einzeln durch, aber haben Sie das Gefühl, dass österreichische Regierungsmitglieder nach dem Ausscheiden zu stark Richtung Russland marschiert sind?
Da müssten Sie die anderen fragen. Ich meine, man kann immer den Blick zurückwerfen. Das sollten sehr viele tun. Jetzt ist es viel wichtiger nach vorne. Und ehrlicherweise, da haben wir genug zum Tun. Egal, ob wir uns politisch unterhalten, parteipolitisch unterhalten oder sicherheitspolitisch unterhalten. Und da ist die Kernaufgabe, die ich da habe. Und ich mache das mit großer Freude, das Bundesheer zu einer modernen Armee zu machen.
Ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Dieser Krieg in der Ukraine wird auf wahnsinnig vielen Ebenen geführt. Haben Ihre Dienste Hinweise darauf, dass es auch in Österreich Aktivitäten von russischen Geheimdiensten, wissen wir, dass da sehr viele rumsitzen, aber was jetzt zum Beispiel Information Warfare betrifft, Propaganda-Aktivitäten im Internet etc., besonders in Österreich stattfinden?
Ich bin sehr stolz auf unsere Experten, die Sie ja immer wieder erleben. Nicht nur die unserer beiden Dienste, sondern diejenigen, die in Uniform vor Kamera seit 2 Jahren in die Wohnzimmer kommen und das Unvorstellbare, dass der Krieg eben wieder auf den Kontinent zurückgekehrt ist, auch erklären. Und selbstverständlich haben wir das große Glück mit unseren beiden Diensten, dass wir hier sehr gut auch aufgestellt sind. Warum spreche ich das an? Ja? Es ist natürlich wichtig, dass wir das im Auge haben. Wir sehen ja, egal ob es in Österreich ist, europaweit ist, dass der Krieg, und Sie haben es angesprochen, nicht nur geführt wird dort am Schlachtfeld. Wir haben über unsere Missionen auch schon gesprochen, insbesondere am Westbalkan, wird dort der Einfluss von der einen oder anderen Richtung, von der russischen insbesondere auch, mit verschiedenen Kampagnen auch beeinflusst wird, das steht außer Frage. Und darauf müssen wir uns ja auch vorbereiten, dass der Krieg eben nicht mehr nur dort geführt wird, sondern dass es eben Desinformationskampagnen auf allen Ebenen sind. Und da sind wir alle nicht frei davon. Daher investieren wir auch in diesen Bereich.
Aber da muss ich jetzt nachhaken. Weil ja. Dass ich mal sagen, ich blicke zurück zu dessen Namen wir nicht aussprechen und zu der Ministerin, deren Namen wir nicht aussprechen.
Sie reden sehr gerne drüber.
Ja, weil natürlich diese zwei Personen dank der ÖVP und dank des Sebastian Kurz in diese Positionen überhaupt gekommen sind. Würde die ÖVP solchen Personen, die ja nach wie vor die Partei anführen, wieder Ministerämter übertragen, ja oder nein? Weil die sind ja nur deshalb in die Ministerämter gekommen, weil die ÖVP mit der FPÖ diese Koalition geschmiedet hat, die dann zerbrochen ist nach Ibiza. Sind Sie der Meinung, dass man diesen Personen wieder Ministerämter übertragen soll in Form einer Koalition oder schließen Sie das aus? Das ist eine wichtige Zukunftsfrage.
Mhm. Und ich glaube, diese Zukunftsfrage hat Karl Nehammer und auch von meiner Seite ist sehr klar beantwortet worden. Keine Koalition mit Kickl.
Mit Punkt. Kickl. Aber wenn Punkt. Der Kickl erster Punkt. Nationalratspräsident wird und wer anderer wird Minister, dann schon?
Ich sage noch einmal, und das war, glaube ich, sehr klar, sowohl vom Kanzler als auch von meiner Seite. Und die Gründe dafür habe ich jetzt gerade vom sicherheitspolitischen Bereich, glaube ich, ausgeführt. Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie, ja, dass der Wähler eben zu entscheiden hat, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, wir haben sehr viel an guten Argumenten, die Österreicherinnen und Österreicher davon zu überzeugen, dass Karl Nehammer der Bundeskanzler sein soll.
Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Es war eine Stunde Debatte. Ich hoffe, es war die Debatte, die Sie auch führen wollten.
Ja.
Wir danken den Zuhörerinnen und Zuhörern des Falterradio, dass Sie dabei waren. Sie können dieses Gespräch auch nachlesen im Falter. Nehmen Sie sich ein Falter-Abo, damit Sie Journalismus unterstützen. Ich glaube, Frau Ministerin, Sie haben ein Abo, Sie lesen den Falter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten das Falterradio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.